Willkommen bei Benoline Talk, deinem Podcast für ehrliche Insights in Training, Wettkampfsport und einen gesunden Lebensstil und auch alles dazwischen und außerhalb dessen.
Wir sind Benny und Caro und wir nehmen dich mit auf eine Reise durch die Themen, die uns so beschäftigen und auch noch vieles mehr.
Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge?
Sechste Folge.
Sie hat auf sich warten lassen. Wir werden auch sehen, ob es heute gut läuft, ob die beiden mitmachen oder nicht. Man hört im Hintergrund schon den Ofen.
Grüße gehen raus an Erik, soll ja auch authentisch wirken.
Achso, ich dachte an den Ofen.
Achso, nee, an Erik.
Caroline, schön, dass du da bist.
Danke, Benjamin. Schön, dass wir mal wieder zusammengekommen sind.
Ja, kommen wir ja so selten.
Richtig.
Wollen wir direkt reinstarten so richtig?
Let's go.
Hart reinstarten? Oder ja. Wollen wir erstmal ein bisschen darüber tüddeln, was die letzten Tage so los war und Wochen?
Na, wir müssen erstmal mit dem Ding der Woche anfangen.
Fangen wir damit an?
Ja, haben wir gesagt.
Okay. Machen wir wieder einen verkackten Trommelwirbel?
Na dann, los geht's.
War eher ein Maschinengewehr. Aber das Ding der Woche. Heute das neueste Album von den Sons of Huons. Beziehungsweise Menasmos in neuer Konstellation. Gods of Rock. Es ist großartig.
Ja, das hören wir seit 2 Wochen hoch und runter.
Ja, so ziemlich.
Ja, und natürlich kennst du alle Texte schon auswendig.
Natürlich.
Ja, ja, was soll ich dazu noch sagen?
Was ist dein Ding der Woche?
Ich wollte gerade sagen, es gibt ja verschiedene Dinge der Woche. Also, weil wir auch eine Woche ausgesetzt haben.
Das stimmt, du wolltest ja auch noch eine neue Kategorie einbringen.
Ja, das kann sein. Aber erstmal mein Ding der Woche. Also eigentlich sind 2, ein positives und ein eher negativ verhaftetes Ding der Woche.
Also die neue Kategorie, das Unding der Woche.
Das Ding der Woche sind auf jeden Fall die Olympischen Winterspiele. Also wir hatten ja im Januar die Handball-EM, jetzt ist Olympia. Das muss man schon mal mit erwähnen.
Aber ich finde schon, dass man weniger mitfiebert. Also Handball war schon eine andere Nummer von dabei sein.
Ja, das konntest du halt nur jeden zweiten Tag gucken.
Ne? Richtig, dabei ist alles.
Das ist bei Olympia das Motto.
Ja, so sieht's auch aus, wenn die da ihren Sport machen.
Sagt der Mann, der den Sport macht, den keiner versteht.
Ja, sowieso.
Das Unding der Woche. Hast du auch ein Unding?
Ich, eigentlich nicht. Ich bin nicht so ein negativer Typ. Ja. Ja, Caroline, zerstör uns doch mal die Stimmung. Berichte über dein Unding der Woche.
Das ist ja nichts, doch, das ist was Konkretes, aber es ist ja nichts, was irgendjemandem schlechte Laune macht oder jemandem die Woche zerstört. Dir schon. Ja, weil ich in diesem Fachkreis unterwegs bin.
Das stimmt wohl.
Und das Unding der Woche ist tatsächlich, dass ich das sehr, sehr, sehr bedauernswert finde und sehr, sehr erschreckend finde, dass Menschen, die eine krass große Reichweite auf Social Media haben, Informationen streuen, die eigentlich gesundheitsgefährdend sind und aber das so positiv verkaufen, weil das anscheinend ein Must-Have oder Must-To-Go seinen Weg muss, wenn man erfolgreich im Sport sein möchte.
Okay, worauf sprichst du genau an? Du musst nicht sagen, von wem und was und wie, aber du musst schon sagen...
Den Kontext sagen?
Du musst schon genau sagen, worauf es hinauslief. Welche gesundheitsfördernde Maßnahme da beschrieben wurde.
Na, dass man während, vor und nach dem Training hochverarbeitete Lebensmittel und Industriezucker zu sich nehmen soll, weil ansonsten man nicht genug Energie für das Training hat.
Egal welches Leistungsniveau.
Genau, egal welches Leistungsniveau. Also nicht nur Leistungssportler, sondern auch Büroathleten und Alltagshelden.
Büroathleten. Ja. Den Begriff merke ich mir.
Siehst du mal. Ja, ich finde das echt sehr, sehr, sehr kritisch zu betrachten.
Ja.
Weil ich meine, wenn wir jetzt auf Evidence-Base zurückgehen, gibt es nun mal einfach genug Studien, die gerade mit Stoffwechselerkrankungen und verarbeiteten Lebensmitteln in Verbindung stehen. Plus eben, dass so viele Krankheiten, was man auch nachweislich weiß, durch hochverarbeitete Lebensmittel entstehen.
Und Zucker halt.
Und Zucker. Und dann halt zu sagen, ja, das ist vollkommen okay, weil ansonsten kriegst du deine Leistungsfähigkeit nicht hin. Boah, das finde ich super schwierig.
Ja, die große Frage ist auch, es ging ja, glaube ich, sehr viel darum, weil bei besagten Leuten geht es dann immer darum, dass man nur den Energiebedarf decken muss. Und dann war ja letztendlich die Aussage dahinter, dass man ansonsten den Energiebedarf nicht gedeckt bekommt, wenn man keine hochverarbeitenden Lebensmittel und Zucker zu sich nimmt. Und dementsprechend, bevor man einen Crash hat, dann...
Lieber sowas zu sich nimmt.
Ja, genau, lieber auf sowas zugreifen sollte. Wo ich mich halt frage, gibt es denn keine anderen Lebensmittel? Ja. Also wirkliche Lebensmittel?
Genau.
Und von denen man sich ernähren kann?
Doch, gibt es. Und das ist halt so... Ich frage mich auch, wie der Mythos entstanden ist, dass man während des Trainings essen muss. Also das ist ja so der nächste Punkt.
Ja, ich glaube, das kommt halt viel aus dem Profisport, weil halt die Leute sehen, ja, bei der Tour de France, die hauen sich ja zwischendurch da ihre Gels rein und was nicht alles und trinken Sauerkirschsaft. Ich weiß nicht, ob Sauerkirschsaft noch so ein Ding ist, aber
ja, das war mal ein Thema. Aber guck mal Tour de France, die Belastungszeit und guck dir mal CrossFit-Training, die Belastungszeit an.
Ja, das Thema hatten wir irgendwie schon mal.
Ne? Ja, also deswegen finde ich das halt, das ist der erste Punkt und dann halt die Aussage, dass man das nicht über normale Lebensmittel zu sich bekommt. Puh, ja, also das ist mein Unding der Woche. Ich finde es super schade, weil Social Media ja schon so eine große Reichweite hat und auch einen großen Impact auf viele Leute. Und das ist halt so...
Ja, ist halt so das Nummer 1 Informationstool für viele Leute, ne?
Genau. Und dann halt mich Ernährungswissenschaftlerin zu nennen und dann aber YouTube-Wissen von vor 10 Jahren zu verbreiten.
Stimmt, die Sachen habe ich alle schon mal gehört, als ich damals die Videos von Leuten konsumiert habe. Keine Egal aus dem deutschsprachigen oder englischen Raum, aber das war, ging es viel um solche Dinge, darum... Dass du nur ein Energiedefizit fahren musst, um abzunehmen und so weiter und so
fort. Ja.
Was ja auch wieder, sind wir wieder beim Thema, irgendwie eine super reduktionistische Sicht auf komplexe Sachverhalte ist.
Richtig, und wie sagst du immer so schön, komplexe Systeme verlangen keine einfache Lösung, weil es gibt es halt einfach nicht.
Ja,
und darüber musste ich mich ein paar Tage aufregen und tue das eigentlich immer noch.
Weil ja, jetzt bist du gerade wieder im Rage-Mode.
Weil da ja jeden Tag neuer Input in diese Richtung kommt.
Ja.
Und ich mich jeden Tag aufs Neue frage, wie kann das erfolgreich sein? Und der Punkt ist ja, das mag in der Situation gerade aktuell vielleicht funktionieren, aber ich muss ja auch immer an mein Ich in 20 oder 30 oder 40 Jahren denken.
Grüße gehen raus an Matthias Steiner.
Ja, also ne,
das was... Das ist, glaube ich, so eins der präsentesten und... prominentesten Beispiele halt irgendwie von Leuten, die halt irgendwie eine Profisportkarriere hinter sich haben und dann halt mit einem Diabetes rausgegangen sind.
Ja, und ich meine, Chapeau, was er jetzt verändert hat in seinem Leben, und er hat ja auch eine eigene Marke gegründet und die heißt ja auch nicht ohne Grund Low Carb, beziehungsweise hat Produkte, die Low Carb sind.
Ja.
Und wie gesagt, für den Ist-Zustand mag das funktionieren, aber gerade für Büroathleten oder Alltagshelden, die verdienen kein Geld mit dem Sport.
Ja, das heißt, es geht ja nicht darum, dass sie ihren Körper runterwirtschaften, wie letztendlich das im Leistungssport üblich ist.
Ja.
Und ja auch irgendwie dazugehört, weil man verdient ja damit nun mal sein Geld.
Richtig. Und das ist ja der nächste Punkt, den man sich beim CrossFit so mal hinterfragen sollte, weil auch damit verdienst du halt kein Geld.
Nee. Also auch wir nicht, ne?
Ja. Und deswegen, das ist auf jeden Fall mein Unding der Woche. Aber lass uns zu was Positiverem kommen.
Okay, dann stimm es an.
Wie lief die Quali? Okay, vielleicht nicht ganz positiv.
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Es waren ja 2 Qualis, die ich gemacht hatte. Also lass doch erstmal über was wirklich Positives reden. Wie lief deine Quali?
Ich dachte, das ist Gute kommt zum Schluss, aber ja.
Okay, können wir auch mal. Wir können erstmal das Negative.
Nee, alles
dann gut. Erzähl ich erstmal, du hast ja erst gefragt. Also ich hatte ja die Quali für Madrid, Mad Fitness Festival.
In Ciudad?
In Ciudad, nicht in Madrid. Und für den French Throwdown mitgemacht. Mad war zuerst und lief eigentlich wie zu erwarten, fand ich in dem Moment. Schon irgendwie scheiße, aber auch gut. Also, das klingt komisch. Das klingt wahrscheinlich komischer, als es eigentlich ist.
Okay, lass uns das mal separieren. Wie lief es für dich persönlich?
Also, für mich persönlich war es also nochmal erschreckend, wie unfit ich bin. Naja, schon. Also, in
okay,
2 Workouts, also 2 Tests. Beziehungsweise der erste war eigentlich okay, aber war halt auch nur okay, weil ich dachte, oh cool, one and done. Dreimal die 100 Double Underarm Broken gesprungen. Mache ich jetzt auch nicht jeden Tag, weil eigentlich habe ich immer irgendeinen kurzen Verhedderer mit drin. Und das Rudertempo kam jetzt auch nicht so schlecht vor mit. Was hatte ich? 1,40, 1,41 im Schnitt.
Auf 1000 Meter.
1000 Meter.
Ja.
Das ist jetzt im Vergleich zu allen anderen irgendwie trotzdem nur Platz, was war? 40?
Ja, irgendwie so.
Ist ein anderes Thema. Der zweite Test, wo es letztendlich um kardiovaskuläre Belastung ging, war ja eigentlich was mir liegen sollte, weil es Tonen ist, viel. Und da war ich schon überrascht, wie schlecht ich mich da angestellt habe. Aber das Ergebnis war auch irgendwie dementsprechend. Also ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass ich da viel besser dastehe.
Ja.
Ich war allerdings von anderen wiederum überrascht, wie gut sie dastehen bei dem. Und der Strength-Test war, also lag mir jetzt nicht unbedingt, weil es war halt einfach ein Max-Strength-Ding. Ich weiß gar nicht mehr, was es war, es ist schon so lange her.
Back-Squats und Jerk.
Achso, Back-Squat und Jerk war es nur.
Ja.
Aber
und du hast beides PR'd.
Ich habe nicht beides PR'd, der Back-Squat nicht.
Achso.
Aber der Jerk, da war sogar noch ein bisschen Luft, wenn ich ein bisschen mehr Zeit gehabt hätte, um vielleicht zu recovern zwischen dem zweiten und dritten Versuch.
Ja.
Aber dafür, dass ich halt irgendwie ein halbes Jahr lang oder so keine schweren Jerks mehr gemacht habe, waren es am Ende 161.
Ja.
Echt überraschend gut.
Wie würde Albi jetzt sagen, das Deadlift ich nicht mehr.
Aber der Squat war halt unter meinem PR. Man kann halt auch nicht jeden Tag sein PR liften. Gehört halt irgendwie auch dazu. Sodass ich da am Ende 50. war?
Nee, 43.
43, okay. Schon enttäuschend in dem Moment.
Mhm.
Aber irgendwie habe ich auch nicht mit so viel mehr gerechnet.
Mhm.
Und dann ging es das ja irgendwie abzuhaken und in die French-Quali reinzugehen. Da war es letztendlich sehr ähnlich. Irgendwie ein Test, der sehr gymnastiklastig war. Das mit dem Thruster,
also Ringmaster,
schon. Da, hatte ich mir selbst so viel Druck gemacht, dass ich beim ersten Versuch abgebrochen habe. Und dann habe ich es beim zweiten Versuch mit einer langsameren Row Pace quasi versucht anzugehen. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, es war ganz gut. Man hätte sicherlich hier und da mehr machen können. In einem fitteren Zustand da auch sicherlich besser platzieren können.
Da muss man dazu sagen, dass wieder Row, ne, du bist auf 1-1 gerudert.
Ja.
Wo halt die meiste Kapazität eigentlich drin gelegen hat.
Ja, aber man hätte ja da durchaus auch irgendwie eine 1-2-1-3 machen können.
Ja.
Da fehlte halt einfach die Fitness in dem Moment. Und der Max-Out war, den hatte ich zweimal versucht. Beim ersten Versuch hatte ich alle drei Lifts, die dran waren. PR'd, also Clean, Overhead Squat und Bench Press.
Ja.
Alle mit drei.
10 Minuten Warm-Up?
Ja, mit Mini-Warm-Up, Samstag früh. aber es war gut. Und dann dachten wir aber beide eigentlich, dass dann noch ein bisschen Gewicht auf der Strecke liegt, weil der Overhead Squat war schon eigentlich sehr, sehr stabil.
Ja.
Wir haben so damit gerechnet, dass so 7,5 Kilo noch drin gewesen wären. 7,5 Kilo auf dem Gesamtleaderboard wären, glaube ich, 20 Plätze gewesen.
Ja.
Ich hatte das nochmal nachgeguckt am Ende. Ich habe es dann ein zweites Mal versucht und mir dann zum Schluss beim Overhead Squat meine Schulter ein bisschen verletzt. Also es hat auf einmal beim Hochkommen ganz komische Geräusche gemacht, als würde da irgendwas drin reißen.
Ist aber Gott sei Dank nicht.
Hoffentlich, fingers crossed.
Ja.
Hab dann sofort abgebrochen, also war ja sowieso dann schon zu Ende, aber war dann halt erstmal ein bisschen geschockt natürlich, weil das so ein Geräusch kannte ich noch nicht so nah an meinem Ohr. Und bin jetzt seitdem dabei, meine Schulter wieder zu rehabilitieren. Den dritten Qualifier konnte ich nicht mal mehr machen.
Genau.
Insofern war die Quali auch für ein Popo.
Ja, und nach den ersten, also wir haben den dritten nicht gemacht, oder du hast ihn nicht gemacht, weil wir halt gesagt haben, lohnt sich nicht, weil nach den ersten zwei Tests,
halt auch nicht.
Genau, warst du halt auf 55, nachdem du ja erst den ersten Platz hattest in einem Test.
Ja, ich habe aus Versehen irgendwie mir 100 Reps mehr zugeschrieben, weil ich mich vertippt habe. Naja,
shit happens. Passiert, genau.
Ja, Das war dann die zweite Enttäuschung. Wobei es eigentlich nicht eine wirkliche Enttäuschung war, aber irgendwie habe ich nach Madrid auf jeden Fall damit gerechnet, dass das nicht so gut laufen wird.
Ja, weil das Teilnehmerfeld halt auch nochmal ein bisschen krasser ist.
Ja, wahrscheinlich schon, ja.
Ja, und trotzdem muss man halt sagen, gehst du aus der Quali damit raus, dass du 5 Lifts PR'd hast oder 4?
Ja, und jetzt halt erstmal eine Weile nicht mehr PR'en werde, weil meine Schulter halt einfach durch ist.
Super, hat sich gelohnt.
Das ist großartig. Mach diesen Sport, er ist toll.
Wie gehst du mental damit um?
Jetzt in diesem Moment, womit? Mit der Schulter? Mit der Quali?
Beides.
Die Quali habe ich mehr oder weniger abgehakt. Unter dem Aspekt, dass ich einfach wirklich nicht fit war und mein Gefühl ja auch nicht getrübt wurde in dem Moment. Also ich glaube, ich kann mich ziemlich gut auf mein Körpergefühl verlassen. Das ist immer ein gutes Learning letztendlich.
Ja.
Ansonsten war natürlich die Enttäuschung halt für 2-3 Tage da. Ich finde das ganz auch. Man kann auch nach so Dingen, die halt einfach kacke laufen, halt einfach mal 2-3 Tage richtig genervt davon sein. Aber dann sollte man es auch irgendwann abhaken können. Und das ist jetzt eigentlich so der Fall. Ich versuche mich jetzt darauf zu konzentrieren, was in Zukunft kommt. Wenn die Schulter halt irgendwann mal wieder mitmachen will, steht spätestens im Juli die deutsche Meisterschaft an.
Ja.
Hoffen wir bis dahin, dass da wieder alles fit ist. Aber ich denke nicht, das sollte gehen.
Wird ja von Woche zu Woche besser oder Tag zu Tag eigentlich.
Und haben letztendlich jetzt die Anpassung getroffen, die man im Training treffen sollte. Also halt ein bisschen mehr Volumen und mehr Intensität letztendlich wieder reinzubringen. Was ja logischerweise im Dezember jetzt auch nicht so hoch war aufgrund der Geburt. Und dem Fall, dass wir halt einfach beide auch für die Kinder da sein wollten. Was wir jetzt immer noch sein wollen. Aber ich glaube, jetzt kriegen wir es halt einfach ein bisschen besser gehandelt gerade.
Ja, haben halt ein anderes Timing, glaube ich, auch.
Ja, und die beiden machen ja halt auch super mit.
Ja.
In den meisten Fällen. Genau. Wie lief denn deine Quali, um jetzt zu was wirklich Positivem zu kommen?
Ja, die lief gut. in dem Moment, als ich sie gemacht habe, habe ich das nicht so empfunden. Aber doch, ich habe mich qualifiziert als 20.
Ziel erreicht.
Ziel erreicht, genau. Was natürlich am Anfang so, wenn man den Anspruch hat, immer irgendwie oben mitzuspielen, schwierig war. Aber im Endeffekt, wenn ich meine Scores angucke, die Quali für die Deutsche waren ja 3 Tests innerhalb von 35 Minuten. Hm. Der erste war so ein bisschen eher kardiolastig, der zweite war ein Krafttest und der dritte hat Gymnastikteil. Und im ersten bin ich 12. geworden in Summe, im zweiten bin ich 9. geworden im Kraftpart. Und hinten raus bin ich, glaube ich, also Gymnastik 46. geworden.
Ja.
Aber in Anbetracht dessen, dass ich halt seit einem Dreivierteljahr keine Gymnastics, Skipping Gymnastics an der Stange gemacht habe und jetzt noch keine vorhandene Midline habe, so im Vergleich zu vorher, ist es, glaube ich, doch bin ich sehr, sehr happy damit.
Und ohne vorhandene Midline 9. zu werden in einem Max-Out, was war das? Hang Clean plus Shoulder to Overhead plus Hang Clean,
ja.
Ist jetzt nicht so schlecht.
Ja, ja.
Sehr, sehr cool. Herzlichen Glückwunsch nochmal an dieser Stelle.
Dankeschön.
Also man muss halt wirklich sagen, also ich finde das eine krasse Leistung, wenn man halt einfach bedenkt, dass du vor 2 Monaten 2 Kinder zur Welt gebracht hast und dementsprechend davor ja auch jetzt nicht die wahnsinnige Intensität hattest in den Movements, die da jetzt abgefordert wurden.
Nee, also...
wann hast du aufgehört zu liften? Oder also quasi Olympic Weightlifting zu machen?
Auch so 34. Woche. Also gesnatcht habe ich ja schon ewig nicht mehr, aber gecleaned habe ich ja eigentlich relativ lang. Obwohl gejerkt auch nicht. Und ja, ich finde es halt, wenn man so darüber nachdenkt, ist es halt schon krass, wozu der Körper so in der Lage ist.
Ja.
Wie schnell er sich auch recovered hat von der ganzen Situation. Wobei ich immer, wenn ich meine, wir lachen ja auch drüber, wenn ich meinen Puls angucke unter der Belastung.
Geisteskrank hoch, ja.
Dann bin ich halt durchgängig bei 170er Puls.
Ja.
Brauchst
halt auch ewig, um runterzukommen.
Ja, also da merkt man halt einfach, dass der Körper noch nicht so weit ist.
Ja.
Umso cooler, dass es halt gereicht hat. Und ja, wie gesagt, von außen, oder wie du sagst, es ist halt schon 2 Monate nach Geburt heftig, aber selber sieht man das, glaube ich, nicht so.
Okay, können wir kurz darüber reden, wie viele Single-Unders bist du gesprungen? Also einfache Durchschläge mit dem Springseil, Seilspringen?
210.
Und was sagt der Beckenboden?
Dem geht's sehr gut.
Ja, also ja. Also wenn du überlegst, wie viele Frauen halt irgendwie nach einer Schwangerschaft irgendwie Probleme haben mit Springen und Beckenboden und so weiter, das ist halt schon sehr verrückt.
Ja.
Und ich hatte letztens so das Thema mit einer Sportlerin in der Box, glaube ich war das. Oder nee, jetzt Donnerstag oder Freitag, wir waren ja bei der Fortbildung,
ja.
Reden wir auch gleich noch drüber. Aber da ging es quasi darum, wie so eine Rückbildung aussieht und sie hatte, meint auch, sie hat 3 Kinder und der Beckenboden war halt bei den ersten Schwangerschaften, bei den ersten beiden komplett durch, konnte sie gar nichts mitmachen.
Krass.
Und bei der dritten hat sie das erste Mal quasi davon gehört, dass man auch mal atmen muss.
Ja.
Ich meine, das war halt auch deine erste Sache, die du gemacht hast nach der Geburt, ne?
Ja.
Halt irgendwie Atemdrills zu machen.
Ja, und wenn ich mir halt überlege, dass die meisten erst mit der Rückbildung nach 6 Wochen, also nach dem Wochenbett anfangen, finde ich das halt schon irgendwie krass, weil natürlich, ich glaube nun, wir hatten auch eine anstrengende Geburt, aber eine recht schöne Geburt. Auch psychisch.
Mir.
Ja, fand ich schon. Ja, doch. Bis auf die Intensivstation, aber der Rest war halt schon schmerzhaft, aber cool. Wenn man das so sagen kann.
10 von 10 würde ich weiterempfehlen.
Ja, das weiß ich jetzt nicht. Na doch, würde ich schon, wenn man dann so 2 Knöpfe hat. Aber ich glaube, für viele ist es halt auch eine mentale Belastung.
Mhm.
Und dann kann ich das schon nachvollziehen, dass man so ein paar Tage Zeit braucht, um das auch zu verarbeiten. Und auch gerade Kaiserschnitt und alles dauert natürlich die Wundheilung ganz anders. Aber wie du sagtest, man kann halt mit Atmung eigentlich nach dem 3. Tag anfangen.
Ja, du atmest ja sowieso.
Also du atmest sowieso, genau. Und aber so explizite Atmung und
tiefe Atmung. Ja, kannst halt in der Ansteuerung und so
ja.
Halt schon relativ früh anfangen.
Und ich meine, wenn ich das halt erst nach 6 Wochen und dann im Rückbildungskurs fängst du halt nicht mit Atmung an. Also,
ich weiß nicht, wie Rückbildungskurse aussehen, aber wie viel letztendlich da wirklich über Atmung geredet wird und so weiter.
Also ich habe ja nur einen Sportrückbildungskurs gemacht,
ja.
Und da war Atmung auch kein Thema.
Ja. Ich frage mich, wie viel dann noch damit gearbeitet wird, so mit diesen, stell dir vor, du sitzt auf einer Wiese und zupfst einen Grashalm raus oder so.
Weiß nicht, wie gesagt, ich habe ja keinen Rückbildungskurs gemacht.
Ja.
Das
finde ich auch von der Anschauung, also das finde ich auch wirklich, wirklich fragwürdig.
Ja.
Wie das funktionieren soll in der Ansteuerung.
Ja, ich glaube halt, dass du wirklich über Atmung super viel machen kannst.
Ja.
Und sehr, sehr viel einfach auch ein Gefühl dafür bekommst, wo ist mein Beckenboden. Das ist halt so, ich glaube, das ist der Vorteil einfach, dass ich vorher noch so lange Sport gemacht habe und meinen Körper, glaube ich, relativ gut kenne.
Ja.
Dass ich genau weiß, okay, fühlt sich's gut an oder fühlt sich's nicht gut an.
Ja.
Aber deswegen finde ich das so erschreckend, dass halt Rückbildung bei uns erst, also in Deutschland erst nach 6 Wochen nach dem Wochenbett und bei Zwillingen ja erst nach 8 Wochen anfängt.
Ja.
Und dass ja, aber man da
vorher machst du deinen Körper kaputt.
Ja. Hoffen wir mal, dass mein Körper hält.
Ja, ich finde es halt einfach so. Also wir hatten ja das Thema Atmung halt irgendwie schon mal, ne? Und am Ende klingt es immer so esoterisch, aber es ist halt irgendwie einfach ein Tool, mit dem man super gut an Sachen arbeiten kann, super easy. Und du brauchst halt nicht viel, um es zu machen.
Nee, und wie gesagt, du kannst es halt rein theoretisch auch schon im Wochenbett machen.
Ja.
Und natürlich glaube ich, ist.
Ja, und dann kommt ja noch dazu, das Thema hatten wir ja auch schon. Der Körper ist ja irgendwie ein bisschen abgefuckt. Du hattest ja auch das Problem danach, dass du halt das Gefühl hattest, nicht richtig Luft zu bekommen, so.
Ja.
Was ja irgendwie auch logisch ist, mit dem, was halt irgendwie im Körper alles los war. Auch dafür sorgst du ja mit einer gezielten Atemtechnik letztendlich dafür, dass da halt irgendwie wieder Normalität einkehren kann.
Ja, genau. Und gerade wenn du halt, ich sag mal, entweder eine PDA hast oder Spinalanästhesie oder irgendwie eine medikamentöse Schmerzlinderung, dann ist ja dein Nervensystem, also dein Sympathikus, eh on fire. Wo ich halt sage, okay, ne, wir hatten gesprochen, Atmung wirkt parasympathisch, das heißt, du unterstützt ja auch dein ganzes System. Aber ja, ich glaube, dass mir das in meiner Rückbildung halt viel geholfen hat. Und deswegen bin ich halt irgendwie auch so weit, wie ich jetzt weit bin. Aber muss man halt auch dazu sagen, ich habe halt auch bis zur 38. Woche noch trainiert.
Ja.
Wenn dann zwar nicht mehr so intensiv.
Aber du hast halt was gemacht.
Genau. Ja. Und ich glaube, das ist halt das Wichtige.
Ja. Und jetzt fährst du zur Deutschen.
Ja, jetzt fahren wir zusammen zur Deutschen.
Na, mal gucken, was meine Schulter sagt, aber ja.
Na gut, dann bist du der Babysitter, auch gut. Dann
bin ich der Babysitter, ist einfach.
Nein, die wird gut bis dahin.
Wir hatten schon darüber gesprochen. Wir waren die vergangenen Tage, Donnerstag bis Samstag, waren wir im Lemgo mal wieder.
In der Nähe der Stadt, die es nicht gibt. Bielefeld.
Bielefeld, richtig. In Bielefeld waren wir auch.
Waren wir auch.
Und haben gute Pizza gegessen. Natürlich glutenfrei.
Wichtig.
Ja, erzähl doch mal. Fass doch mal, wie hat der gute Andreas gesagt, fass doch mal die Weiterbildung in einem Satz zusammen. Du darfst doch drei Sätze nutzen.
Okay, warte, ich versuch's in einem Satz.
Wenn ihr das hier gerade hört, das ist Thiago, wie er schnarcht.
Wenigstens einer schläft, na, zwei schlafen. Ein Satz geht nicht. Was haben wir gelernt, beziehungsweise was mir am meisten präsent ist, ist tatsächlich der Satz, dass halt absolute Orientierung für Lasten zuständig ist und relative Bewegung für, also Bewegung, nicht so viel Last, für Bewegung essentiell ist. Einmal, um das halt so aufzuklären, ne? Absolute Bewegung ist halt, wenn wir nach rechts gucken wollen und wir drehen einfach von Fuß bis Kopf die ganze Achse nach rechts.
Absolute Orientierung,
Entschuldigung. Ja. Und relative Bewegung wäre halt nur der Kopf geht nach rechts und die Brustwirbelsäule bleibt gerade ausblickend.
Und ja, der ganze Oberkörper letztendlich, der Torso bleibt gerade nach vorne
und
du
rotierst. Und die Hüfte halt, ja. Und
noch mehr relative Bewegung wäre letztendlich, wenn du noch mehr Gelenke irgendwie mit reinbringst. Und alle Gelenke sich gegeneinander bewegen können.
Genau.
Ja.
Und das fand ich halt so einfach im Kontext zum Sport natürlich, fand ich das schon nochmal augenöffnend und sehr schade, weil das so wenig genutzt wird und aber eben auch im Vergleich zum Alltag.
Na, man nutzt es ja schon viel, aber man nutzt es, glaube ich, hauptsächlich unterbewusst. Weil wenn du zum Beispiel... So, wir kommen halt aus dem CrossFit, wir machen super viele Bewegungen, die eigentlich nur Orientierung erfordern.
Mhm, genau.
Also wie viele Übungen haben wir, wo wir wirklich mal separieren müssen? So Lunges, wo du halt einfach mit den Schritt nach vorne, wenn du Walking Lunges machst, natürlich halt irgendwie in der Hüfte eine Innenrotation erzeugen musst, dein Tibia-Muskel gegen dein Femur rotieren. Also letztendlich muss da sehr, sehr viel an Rotation in den einzelnen Gelenken passieren.
Ja, aber es ist halt keine typische, also es ist schon eine typische CrossFit-Übung, ja. Aber ich sag mal, wenn wir über Krafttraining reden, generell auch, dann reden wir
acht über... Ja, auch niemand darauf, dass letztendlich, also was letztendlich so dein Knie macht, wenn du einen Lunge-Step machst zum Beispiel. So, wenn dein Knie jetzt nach außen fällt und du darüber dann letztendlich wieder in eine Orientierung reingehst, dann stört es ja nicht, weil am Ende des Tages kommt es ja nicht darauf an, wie schön du die Lunges machst oder wie schön du separierst bei den Lunges, sondern es kommt ja nur darauf an, dass du sie machst.
Dass du effektiv bist, genau.
Ja. Und das ist ja, also am Ende des Tages, jetzt habe ich es schon wieder gesagt, darf ich nicht so oft, ne? Wird immer mitgezählt. Kann man es ja relativ einfach vergleichen, wenn man zum Beispiel einen Backsquat hat. Ist halt eine Übung, wo man sehr, sehr viel orientieren muss. Dementsprechend kann man auch sehr, sehr viel Last bewegen.
Mhm.
Also sehr, sehr viele Gelenke bewegen sich einfach in der gleichen Richtung so ein bisschen. Und je weniger Separation da stattfinden muss, desto mehr Kraft kann der Körper letztendlich reinbringen. Deswegen bringen wir uns bei einem Backsquat in eine aufgerichtete, extendierte Wirbelsäule, also ein Hohlkreuz mehr oder weniger, weil das die verriegelte Position der Wirbelsäule ist und wir in der Position am meisten Kraft generieren können.
Ja.
So im Vergleich dazu, wenn du zum Beispiel einen Bulgarian Split Squat machst.
Mhm. Das heißt, das hintere Bein ist auf einer Erhöhung.
Ja.
Und
du machst letztendlich eine einbeinige Kniebeuge.
Genau.
Dann musst du eigentlich schon relativ viel separieren können in den Gelenken, um den sauber ausführen zu können. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du nicht so viel Gewicht bewegen kannst. Und wenn du den wirklich, wirklich sauber ausführst, dann kannst du noch mal weniger Gewicht bewegen, als wenn du den relativ unsauber ausführst und dein Knie beispielsweise nach außen abhaut.
Ja, und du einfach nur runtergehst und wieder hochkommst.
Ja, genau.
Ja.
So, das dazu zur Erklärung.
Ja, aber das fand ich eigentlich eine sehr interessante Betrachtung nochmal und das auch nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Und dann fand ich, also ne, der Schwerpunkt waren halt Füße, Becken.
Füße. Für alle mit Fußfetisch, ein richtig guter Kurs.
Becken und Torso, also Rotationsfähigkeit. Und also gut, ich habe halt vom Fuß am meisten mitgekriegt.
Ja, du hast halt viel auf die Kinder aufgepasst, ne?
Ja, machen wir im März andersrum.
Ja.
Ja, aber das fand ich, das ist so meine Zusammenfassung. Was ist dein Learning?
Das wurde ich halt schon mal gefragt. Ich fand meine Antwort darauf suboptimal.
Mach sie besser.
Ich finde es ganz, ganz schwierig, da mit einem Learning rauszugehen, weil man ja 3 Tage lang super, super, super viel Input bekommt. Wir reden gleich, glaube ich, nochmal darüber, wie letztendlich so die Anwendungsmöglichkeiten für uns sind. Das ist ja schon recht interessant.
Ja.
Also der Schwerpunkt war halt der Gangzyklus und Training und Therapie letztendlich im Gangzyklus, weil am Ende sind Gehen und Atmen die 2 Bewegungen, die am natürlichsten für uns Menschen sind.
Ja.
Atmen hatten wir im Level 1.
Mhm.
Jetzt war quasi der Gangzyklus dran. Und dementsprechend ging es halt viel um den Unterkörper. Darum, was jetzt nicht die Füße machen, was die Knie machen, was die Hüfte macht und was im Oberkörper passieren muss. Und ich fand es interessant, so vieles davon waren ja Dinge, die ich irgendwie auch schon mal gehört habe, weil ich ja auch andere Fortbildungen noch nebenbei mache und mir da regelmäßig irgendwie Sachen zu reinziehe. Ich fand halt diesen Unterschied zwischen so Wurfmechaniken und Gangmechanik nochmal ganz interessant, weil es irgendwie schon was komplett Unterschiedliches ist,
ja,
und wie man letztendlich in diesen Mechaniken trainiert. Ich finde es grundsätzlich halt einen super coolen Ansatz zu sagen, du gehst halt auf die Basic Movements von Menschen letztendlich ein, so das, wo wir irgendwie herkommen.
Ja, weil du kannst es halt auf alle anderen Übungen übertragen.
Richtig, und ja, versuchst da quasi deinen Ansatz zu wählen, um wieder das System zu resetten.
Ja.
Und darum geht es ja super viel. Und jetzt sind wir auch schon beim Thema. Was denkst du denn, wie so für uns die Anwendbarkeit ist im Setting unseres Jobs?
Im Setting unseres Jobs, also ich finde es halt, ne, da hatten wir auch auf dem Heimweg drüber gesprochen, dass es gerade in großen Gruppen super schwierig ist anzusetzen, weil es sehr, sehr viel Detailarbeit ist.
Ja, es ist halt ein super, also es erfordert halt ein super individualisiertes Coaching.
Genau, weil halt jeder, also ne, entweder ist dein Fuß proniert oder supiniert und das bedarf halt an.
Entweder du hast einen flachen Fuß oder du hast ein großes Fußgewölbe.
Genau. Und das erfordert halt unterschiedliche Übungen.
Richtig.
Aber ich glaube, gerade für PTs, also Personal Trainings, ist das ein super interessanter Ansatz.
Ja.
Und ich finde vor allem in der Verletzungsprophylaxe oder auch in der Verletzungsreha macht es auf jeden Fall Sinn, darüber, also damit zu arbeiten. Ich meine, ich habe ja, ne, wenn wir gucken, wo komme ich eigentlich her, also beziehungsweise wie bin ich auf Körperbau gekommen, ich habe dort meine Reha gemacht, meine Meniskusreha 2021. Haben wir auch gelacht, das ist jetzt schon 5 Jahre her. Und habe dann im Nachgang eigentlich mein Level 1 schon gemacht, auch 2021. Und habe halt unterbewusst immer damit gearbeitet. Aber das heißt, du kannst halt auch Verletzungen damit, ich will nicht sagen heilen, aber optimieren und deinen Körper lernen, besser zu verstehen.
Das klingt gut.
Ja, schon. Also du kannst ja Bewegungsmuster optimieren,
ja,
die dir dann halt im Kraftaufbau für Maximallasten halt schon helfen.
Ja.
Und ich glaube, genau so können wir das halt nutzen, ne? Ich meine,
ich schau mal kurz, also du hast gerade was gesagt, was extrem wertvoll ist, weil letztendlich diesen Unterschied zwischen Separation und Orientierung nochmal im Feed verdeutlicht. Du brauchst halt Separation, um orientieren zu können. Heißt, du musst letztendlich eine gute Bewegung haben, gute Bewegungsfreiräume und deinen Körper halt kontrollieren können in diesen Bewegungsfreiräumen und halt viel Separation in den Gelenken schaffen können, um letztendlich dann die Gelenke wieder festmachen zu können und viel Gewicht bewegen zu können.
Ja, ja.
Und das, ja, das hast du gerade gesagt, darfst weiterreden.
Jetzt bin ich aus dem Flow. Nein, und ich glaube, genau das ist der Punkt, den wir in Bezug auf unseren Job halt mitnehmen können, dass wir halt Leuten, auch wenn das so Ne, es sieht immer nicht anstrengend aus. Ich finde das ja ganz lustig, weil unsere Personal Trainings machen das ja und denken immer so, ja, das kann nicht anstrengend sein. Und auf einmal zittern sie extrem, weil halt neuromuskulär einfach so viel Ansteuerung passiert.
Ja.
Und das ist aber nur die Vorübung. Und wenn du sie halt im Nachgang dann belädst, also mit schweren Lasten oder schwereren Lasten, dann ist es ja schon so, dass auch ein Kraftzuwachs viel besser angenommen werden kann, weil das System darauf vorbereitet ist.
Ja.
Und genau da sehe ich eigentlich, dass wir den Übertrag mitnehmen können.
Ja, zu 100%. Also es ist halt ein sehr therapeutischer Ansatz auf Training, natürlich, weil, also die heißen halt nicht umsonst Körperbautherapie und Training.
Ja.
Es sind halt letztendlich, die Wurzel dessen ist halt irgendwie, dass die beiden ja Physiotherapeuten sind.
Also Raffi, der ist im Endeffekt mit der, also der die Ausbildung sozusagen in Deutschland groß gemacht hat.
Genau. Und ja, aber auch seinen Ursprung im Leistungssport hat und dementsprechend da irgendwie sich dann da auch im Trainingskontext auskennt.
Ja, und ich finde das so ganz spannend, weil, also, ne, ich sehe das ja immer mit zwei Augen, wenn wir bei sowas sind. Klar, mache ich jetzt lange, naja, nicht so lange, aber ein paar Jahre CrossFit, aber ich sehe es auch extrem viel auf Wurfsportarten oder Ballsportarten.
Ja.
Ich fand das Beispiel von ihm halt auch ganz cool, so mit Messi. Wenn er sich bewegt, dann sieht es halt aus, als wenn er tanzen würde.
Ja, und dann hast du Niklas Süle dagegen.
Okay, ich hätte jetzt einfach einen Crossfitter genommen, weil die halt zum Beispiel auch überhaupt nicht laufen können, die wenigsten.
Ja, die wenigsten, ja.
Weil sie halt einfach so muskulös sind und sich eigentlich immer nur orientieren,
ja,
aber super selten bewegen. Und er ist halt, also ne, Messi ist ein super Bewegungskünstler.
Ja.
Und wenn ich das halt so auf meine Sportkarriere vorm CrossFit, also auf Handball beziehe, dann finde ich das ja schon so krass. Also da sind so viele Cues und so viele Gedanken, wo ich denke, ja, die wenigsten Handballer können richtig gut laufen und die wenigsten können sich halt auch richtig gut bewegen.
Ja.
Wo dann natürlich der Gedanke weitergeht, okay, was würde das verletzungsprophylaktisch tun?
Ja.
Was würde es verändern für ein System?
Ja.
Und ne, wir hatten beim letzten Mal über Kreuzbandrisse gesprochen, gerade beim Frauenhandball, wie viel könnte man nicht verhindern, das kann man ja eh, die Korrelation weißt du nicht, aber wie viel könnte man optimieren am Bewegungsablauf, damit es vielleicht einfach weniger häufig passiert.
Mhm. Ja, ich finde es halt, also ist ja sowohl für solche Populationen halt extrem relevant, die halt einfach letztendlich Leistungssport betreiben, selbst wenn es kein Leistungssport ist, aber halt einen Sport betreiben, bei dem sie sich halt viel bewegen müssen.
Ja.
Also Ballsportarten, meistens Spielsportarten, weil du da halt extrem viel machen kannst. Aber auch für letztendlich unsere Personal Trainings, wenn wir im CrossFit-Setting jetzt wieder sind, ist es ja auch super relevant, weil am Ende des Tages, wenn du besser in der Hüfte separieren kannst und besser, also eine bessere Bewegung in der Hüfte hast, bessere Hüftbeweglichkeit, würde man wahrscheinlich sagen,
ja,
dann wird natürlich zwangsläufig auch deine Kniebeuge besser, weil du halt einfach besser in die Positionen reinkommst. Und genauso haben wir auch super viele Leute, die einfach Schmerzen haben, keine Kniebeuge machen können, in der Schulter halt ihre Probleme haben, in der Hüfte ihre Probleme haben, oder halt auch im Fuß teilweise.
Ja, vor allem beim Squatten halt, die kollabieren, ne?
Ja, und du kannst halt mit solchen Leuten halt dann gezielt an den Problemen arbeiten.
Ja.
Das ist halt wirklich cool, wie ich finde. Und du kannst dann halt danach wieder dahin gehen, dass du dann Belastung reingibst in den Körper, um halt die Veränderung, die du davor geschaffen hast, die Bewegungsfreiräume, die du freigegeben hast, dann wieder zu nutzen, sodass der Körper lernt, sich wieder effizienter zu bewegen einfach.
Genau, und das ist, aber da sind wir wieder bei dem Punkt, den wir das letzte Mal auch mit Atmung hatten. Das ist halt so.
Es ist nicht sexy.
Richtig. Sieht halt nicht cool aus.
Es sind nicht viele Gewichte und so weiter. Ich habe ja auch einen Personal Training Kunden, mit dem ich das auch schon eine Weile gemacht habe, viel in Separation gearbeitet und so weiter. Und irgendwann hatte ich mit ihm das Gespräch, dass er meinte, ja, wir machen gar nicht mehr so CrossFit, wir machen nur noch so Reha-Training. Ich so, also es ist kein Reha-Training, wenn Reha-Training wäre, dann würde es irgendwie anders aussehen. Wir arbeiten einfach gezielt an deinen Schwachstellen, um dann am Ende in den großen CrossFit-Movements halt wieder besser zu werden.
Ja.
Und ich habe ihn versichert, dass sein Deadlift nicht schlechter geworden ist, bloß weil wir ein halbes Jahr keine Deadlifts gemacht haben, sondern stattdessen nur Stagger Stance Romanian Deadlift zum Beispiel.
Ja.
ja, dann hat er mir es nicht geglaubt, dann haben wir immer kurz ausgemerkt und dann war es trotzdem ja halt irgendwie 60 plus ist, glaube ich, hat er dann nochmal ein 10 Kilo PA gefeiert, so nach ja. Also man hat halt auf jeden Fall auch einen Effekt, einen ja,
du
Trainingseffekt,
hast, du hast wenn man einen sinnvoll Übertrag anwendet. Ja. Ja, die Frage ist halt immer, ne, wie austrainiert sind Athleten?
Ja.
Das ist halt nochmal der nächste Punkt.
Ja.
Aber ich finde, gerade bei austrainierten Athleten kann halt so ein Feintuning viel, viel mehr Wert haben.
Ja.
Wie bei nicht austrainiert. Also da hat es auch den Wert, ne? Aber da kannst du, glaube ich, nochmal 1-2% rausholen, die halt sonst bei austrainierten Athleten super schwer sind, weil ja. du halt einfach in einem bestimmten Stadium schon bist.
Definitiv. Die Leute sind halt spezialisiert auf ihre Sportart. In dem ja. Moment. Und durch diese Spezialisierung wirst du natürlich auch bestimmte Fähigkeiten deines Körpers verlieren. Also das war ja auch so ein Beispiel, als es um Füße ging. Da kam diese wunderschöne Slide mit den Füßen von Usain Bolt. Kann ich mich noch gut daran erinnern, weil ich mich gefragt habe, wo man so ein wunderschönes Bild von den Füßen von Usain Bolt herbekommt. Und da war letztendlich auch Thema, dass bei Sprintern die Füße generell sehr flach sind, also sehr proniert sind, weil sie einfach in der Position am meisten Kraft aufnehmen können.
Mhm.
Und dass man das bei super vielen Sprintern, aber auch so anderen Schnellkraftsportlern letztendlich sieht. Es ist natürlich eine Anpassung, die wahrscheinlich stattfindet, weil sie effizient ist für den Nutzen, also für eine explosive Kraftentwicklung.
Ja.
Aber wie wäre es, wenn man dann vielleicht nochmal gezielt an der Supination arbeitet, um da einfach noch mehr Raum zu haben, um letztendlich Pronation und Supination reinzubringen und dementsprechend auch Kraft reinzubringen.
Ja, und das ist, glaube ich, auch einer der, oder ein wichtiger Punkt dahingehend, dass man halt schaut, man muss nicht nur das eine können und man soll auch nicht nur das eine können, sondern du musst halt beide Richtungen können. Ne? Ja. Also, ich meine, du bist ja, glaube ich, extrem proniert im Fuß.
Ja.
Und deswegen
nee, warte, ich bin sehr supiniert.
Supiniert, genau, ja. Du musst an deiner Pronation arbeiten.
Ja.
Und bei mir ist es genau andersrum.
Ja.
Und nichtsdestotrotz hilft es dir ja auch, wenn du die Übungen anwendest, also nicht nur auf den Sport bezogen, sondern auch im Alltag, weil dein Gangbild natürlich ein anderes wird, weil deine Beweglichkeit, wie man das so schön nennt, eine andere wird.
Und ja, also am Ende ist, also jetzt sind wir wieder am Ende des Tages. Verdammt. Hättet ihr mich nie darauf hingewiesen. Es gibt ja halt diese gekoppelten Bewegungen im Körper, die es halt nun mal immer gibt und die es auch braucht.
Ja.
Sprich, wenn wir zum Beispiel in eine Innenrotation reingehen in der Hüfte, dann ist es damit verbunden, dass wir im Fuß auch pronieren müssen.
Ja.
Und dementsprechend wird halt, wenn man eine dieser Bewegungen verbessert in der Beweglichkeit oder in der Bewegungsqualität, wird es auch zur Folge haben, dass andere Teile der Bewegung, die Kette hoch oder runter, halt auch wieder besser werden.
Mhm.
So, man schlägt halt mehrere Fliegen mit einer Klappe am Ende.
Ja, und das halt durch einfache Übungen, also nicht also einfache Übungen nicht, aber durch nicht wild aussehende Lasten und Übungen.
Ja. Und dann sind wir halt wieder bei dem Punkt, es ist halt, es ist an sich simpel, aber es ist halt nicht einfach.
Ja.
Du kannst es halt nicht einfach in einem Kurssetting umsetzen, weil du halt einen viel zu individualisierten Ansatz brauchst. Du kannst natürlich, ich versuche es auch immer wieder, mal so einen Atemdrill mit reinbringen oder so ins Warm-up, einfach um Bewegungsfreiräume freizugeben.
Ja.
Aber du kannst halt nur sehr, sehr schwer irgendwie einen Stagger Stance Romanian Deadlift wirklich gezielt coachen in einem Group-Setting.
Ja, vor allem, wenn du dann 15, 20 Leute hast.
Ja, und dann kommt halt noch dazu, dass halt nicht alle Coaches die Bewegung gleich verstehen. Also gibt es halt natürlich andere, unterschiedliche Ansätze.
Ja.
Und wenn du es dann halt irgendwie reinpackst in so ein Programming für einen Tag, dann werden die Kurse, die der Morgen macht, ganz anders aussehen als die, die der Abend macht.
Ja, also wie gesagt, ne, Bewegung ist halt keine Sekte, aber es ist halt so Physiologie. Und die Physiologie ist halt, damit muss man sich echt intensiv beschäftigen, dass man sie versteht. Mhm. Und das ist ja auch was ich cool finde, weil wir dann sozusagen die interne Fortbildung mit dir haben. Ja. wo das auf jeden Fall an unsere Coaches weitergegeben wird. Aber ja, wir hatten ja auch auf der Rückfahrt gesprochen, dass das eigentlich so viel, viel mehr wert ist als ein CrossFit Level 1 oder 2.
Ja, also du bezahlst einen sehr, sehr ähnlichen Preis dafür. Ja. Du bekommst so viel mehr.
Ja, es ist halt einfach nicht sportartspezifisch.
Es ist halt nicht CrossFit, nein.
Genau.
Du kannst halt nicht dann irgendwie dir an die Wand backen, dass du CrossFit L1 Coach bist.
Ja, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass du viel, viel mehr Wissen mitnimmst aus dem Setting.
Ja, ein viel relevanteres Wissen eigentlich auch.
Ja, ja.
Also es ist halt für alle Coaches, es ist halt relevant zu wissen, wie der Körper funktioniert. Und das halt ein bisschen besser zu verstehen, dabei hilft diese Kursreihe halt, glaube ich, schon sehr.
Definitiv. Also machen wir im Oktober dann doch den Level 3.
Ja, auf jeden Fall. Gar keine Frage.
Sehr gut. Okay.
Mich dürstet's nach mehr Wissen.
Jetzt müssen wir erstmal das Wissen aus Level 2 umsetzen.
Ja, ist halt auch so ein Punkt, ne? Du musst halt nochmal so ein bisschen dich auch im Nachgang damit selbst beschäftigen und alles nochmal ein bisschen im Kopf durchgehen und für dich ordnen und in dein Modell von Training letztendlich so alles einbauen,
ja.
Damit es halt irgendwie funktioniert, weil wenn du einfach nur hingehst und dich 3 Tage lang berieseln lässt und da die Übung mitmachst und so weiter, hast du am Ende nichts gewonnen.
Das ist wie mit jeder Fortbildung.
Richtig.
Also ich glaube, dass es da immer mehr bedarf, als nur zu sagen, ich mache die 3 Tage und dann kann ich das, weil das, ne, wie immer 10.000 Trainingsstunden und so ist es halt auch mit 10.000 Coachestunden.
Ja.
Ja. Cool. Dann würde ich sagen.
Eigentlich wollten wir über was ganz anderes reden, oder?
Eigentlich schon. Aber jetzt habt ihr mal ein Update.
Dann kannst du in der nächsten Folge wieder über andere Dinge weitergehen.
Nächste Folge war das Q&A. Also wenn ihr auch Fragen zu dieser Folge habt, schreibt sie gerne entweder unter dem Podcast bei Instagram oder wo auch immer ihr uns seht.
Ja, ansonsten gab es die Frage, ob wir regelmäßig mal Rezepte droppen. Den besten Kaiserschmarrn der Welt kennt ihr jetzt mittlerweile.
Ja.
Das war wahrscheinlich nicht meiner oder unserer hier.
Aber er schmeckt gut.
Es ist der vielleicht gesündeste, vielleicht.
Vielleicht. Ja, und das haben wir uns entschieden, das machen wir immer die erste Folge im Monat.
Ja, genau.
Was wolltest du noch sagen?
Ja.
Ja. Sehr cool. Hast du noch irgendwas?
Ich? Hunger habe ich.
Sehr gut.
Zeit zu essen.
Dann gibt's Essen. In diesem Sinne wünschen wir euch einen wunderschönen Abend, morgen Mittag, je nachdem, wann ihr uns hört.
Ja, viel Spaß beim Zone 2 fahren, Andreas.
Oder beim Hausputz. Das letzte Mal hat er gesagt, er hat es beim Hausputz gehört.
Oder beim Autofahren. Andere Leute hören es beim Autofahren.
Ja. Wie gesagt, wir freuen uns immer über Feedback. Und dann schönen Abend, Tag, Mittag. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.